Sie hören einen Podcast von DRS1.
DRS1 mit Menschen und Horizonte, am Mikrofon Mike Lamar. In Zürich ist er bekannt wie ein bunter Hund, und das, obwohl er alles andere als bunt angelegt ist, mit seiner braunen Kutte und einem einfachen Seil als Gürtel. Der Bruder Benno, der charismatische Franziskanermönch, Leiter vom Franziskanerkloster auf der Insel Werth bei Stein am Rhein und Seelsorger und Streetworker in der Zürcher Drogenszene. Über seine Erfahrungen und Erlebnisse in der Drogenszene hat der Bruder Benno jetzt ein Buch geschrieben, der Titel «Gott ist gratis, aber nicht umsonst». In dieser Stunde erzählt der frischgebackene Autor von seinen Erlebnissen als Streetworker, von seinen Erfolgen und Misserfolgen als Seelsorger und von der täglichen Konfrontation mit dem Elend und der Verzweiflung. Redaktion Christine Schultes.
About last night when the sun went down. Yeah, and the trees all dance and the warm wind blows in the same old sound. And the water below gives a gift to the sky and the clouds give back every time they cry. Make the grass grow green beneath my toes, and if the sun comes out, I'll paint a picture all about the colors I've been dreaming of. The hours just don't seem enough to put it all together. Maybe it's as strange as it seems. And the trouble I find is that the trouble finds me. It's a part of my mind. It begins with a dream and a feeling I get when I look and I see that this world is a puzzle. Find all of the pieces and put it all together, and then I'll rearrange it. I'll follow it forever and always be as strange as it seems. Nobody ever told me not to try. Not to try.
Menschen und Horizonte am Sonntagnachmittag auf DRS1. Der Franziskanerbruder Benno hat 3 Gelübde abgelegt. Armut, Gehorsam und Keuschheit. Schon als Kind war er vom heiligen Franz von Assisi fasziniert, sagt er. Zuerst aber ist er Schreiner geworden, bevor er dann mit 23 in Franziskanerorden eingetreten ist. Und schon bald hat er mit der Gassenarbeit in der Zürcher Drogenszene angefangen. Mit seinem ziemlich unkonventionellen Stil als Seelsorger hat sich der Franziskanermönch, der heute 42 ist, weit über die Landesgrenze raus einen Namen gemacht. In der Zwischenzeit hat er auch schon den ein oder anderen Fernsehauftritt absolviert. Für viele Drogenabhängige in der Zürcher Drogenszene ist der Bruder Benno eine Art letzte grosse Hoffnung. Christine Schultes hat ihn getroffen. getroffen, und zwar im Platzspitzpark hinter dem Zürcher Landesmuseum. Dort, wo der Needle Park Ende der 80er Jahre der Inbegriff vom Drogenelend war.
Es regnet in Strömen. Der Bruder Benno ist gerade noch am Handy. Eine Frau will ihn für einen Vortrag. Er soll doch einfach von seiner Arbeit erzählen. Er sagt zu. Auf den Stegen zum Pavillon auf dem Platzspitz sitzen wir ab. Drei junge Männer, die sich gerade einen Joint drehen, verschwinden diskret. Der Platzspitz. Heute ein lauschiger Park mit viel Blumen, Bänkli und Kind. Ende 80er Jahre, die Hölle. Eine Drogenhölle.
Es war wie ein Geisterbahnhof. Die letzte Station vor der Hölle, wo Geisterzüge ankamen und die Süchtigen abzuholen schienen. Einmal hatte ich ein wirklich aufregendes Erlebnis. Ich beatmete gemeinsam mit einem Junkie einen Süchtigen, der zu viel konsumiert hatte. Wir wechselten uns ab, denn über längere Zeit ist diese Prozedur ungeheuer anstrengend. Als wir um sein Leben kämpften, waren plötzlich Schüsse zu hören und die Kugeln pfiffen nur so über unsere Köpfe. Es war unglaublich. Wir lagen auf dem Boden und zwei Dealer beschossen sich einige Male über unsere Köpfe hinweg.
Auf dem Platzspitz erzählt mir der Bruder Benno, wie seine Arbeit als Seelsorger hier angefangen hat.
Das ist eigentlich eine Geschichte, ich bin mehr oder weniger drin reingerutscht. Ich war die ersten zwei, drei Jahre im Kloster, in einer Einsiedelei. Und dann haben mein Bruder von Zürich eingeladen, ich soll doch mal auf Besuch kommen. Und der Leonard, ein Deutscher, ein Franken, gebrochener, sagt: Na, Bruder Benno, komm mal mit auf die Drogenszene zum Platzspitz. Du hast ja auf deinem Berg so schön Zeit, für die armen Kerle zu beten. Dann bin ich da mit auf der Platzspitz, da das erste Mal gesehen, da haben sie vorgelaufen, da überall Süchtige und Sugar und Cola. Und ich bin dann dort auf so Bänkli gehockt, die Rosenkranz in die Hand genommen, der Leonard ist so zwischen denen, kleine Schwester, wie geht's dir? Und willst nicht ein Schritt weitermachen? Habe ich gebetet da, lieber Gott, was soll da, ich war ein bisschen scheu gewesen. Betengrüße heisst Maria von der Gnade, heilige Maria, was soll da, oder? Und dann kommt ein blondes Mädchen neben mir, ist da noch frei. Und dann sage ich, ja, und weiter Betengrüße heisst du, wir schauen so raus, sie packt einen Löffel und Spritzen aus und die Ärmel hindern und setzt sich da den Knall und ich so nebenzu, heilige Maria, unter Gottes, oder? Und setzt sich da die Drogen. Und das war einfach so meine erste Begegnung. Das war einfach so wie ein Ohrwatzel und ein Kübel Wasser ins Gesicht. Und dann fängt sie mit mir an zu reden. Da habe ich nicht gewusst, sind die Leute Drogen gut gemischt, dann sind sie sehr kommunikativ. Und in dem Gespräch sagt sie zwei, drei Mal: Hey Benno, komm doch wieder wie auch der Leonard und bring etwas von der Hoffnung, von eurer Hoffnung, von deiner Hoffnung zu uns. Und ich bin dann wieder auf den Bergen als Einsiedler und ich habe dann nie gedacht, Gassenarbeit zu machen und immer wieder im Gebet, in Meditation: Hey, komm und bring etwas von der Hoffnung. Und so habe ich dann die Erlaubnis zum Orden bekommen, langsam mit der Gassenarbeit anfangen.
Mit viel Idealismus, einem starken Glauben und einem unglaublichen missionarischen Eifer ist der Bruder Benno an die Arbeit. Es sei dann aber nicht immer so rausgekommen, wie er es sich vorgestellt hat.
Ja, also meine erste Ding war natürlich relativ auch unreif gewesen, oder wie soll ich sagen, ich hab schon, der Mädchen hat mir da schon gesagt, komm, etwas bringt Hoffnung, aber ich, wenn ich dann wieder da war bei dieser Flut von Süchtigen und dachte, Jesus ist der Erlöser, und dann bin ich mit Jesus-Prospektli auf alle losgestürmt, oder? Und die haben, du musst nur an Jesus glauben, und weiss ich da, und habe ihnen die Prospekte gegeben und relativ bald gesehen, meine Prospekte sind für Drogenbriefli gebraucht worden und vor allem Jointsfilter haben sie aus der Visitenkarte gemacht und so, und dann bin ich auch vorsichtiger geworden und habe dann so nach bis nach gelernt, schauen, was braucht jetzt der konkret und nicht, was möchte ich ihm geben. Und vor allem Glauben und Sucht ist natürlich wie Öl ins Feuer leeren. Da muss man sehr, sehr vorsichtig damit umgehen. Der Glauben ist gut für mich, in erster Linie. Und wenn es ein Betroffener auf einen vernünftigen Weg geht, dass er das Leben wieder in die Hand nimmt, der Glauben kann auch wirklich eine zusätzliche Kraft sein, um den Alltag zu bewältigen. Und die Gefahr ist natürlich gerade bei einem Süchtigen, dass statt Problem zu lösen, denn ja, der Jesus macht schon, und dann ist natürlich der Absturz wieder vorprogrammiert.
Am Anfang haben das Leid der Menschen in der Drogenszene fast ein bisschen überschwemmt, erzählt der Bruder Benno. Auch er musste lernen, sich abzugrenzen.
Ich denke, da bin ich auch ein Stück weit geführt worden. Am Anfang habe ich sicher meine Fehler gemacht und bin manchmal auch zu nahe drin rein und wollte für den anderen Probleme lösen. Und mit der Zeit lernt man da. Ich habe dann auch eine Ausbildung noch gemacht, der christliche Sozialtherapeut. Und da ist natürlich das thematisiert worden und da hast du deine IHK-Abhängigkeitsanteil. Da hast du die, sozusagen die Schwächen angeschaut, die dann eben auch gerade stärker werden können. Und geht ganz fest darum, bei sich bleiben, weiss mein Leben, weiss sein Leben, wo muss er Schritt machen, wo ich nicht kann, wo kann ich auch jemandem mal sagen, okay, helft er zügeln und zeigt der menschliche Unterstützung, da lernt man dann schon so ein bisschen intuitiv und wenn man immer wieder austauscht mit dem Supervisor, mit dem geistlichen Begleiter, dann kommt das schon gut.
Der Bruder Benno hat nie anders können als helfen. Und die Hilfe, die sieht von Mensch zu Mensch ganz anders aus.
Wenn ich gefragt werde, willst du für mich beten, dann mache ich es. Oder wenn jemand ein Kreuzchen will, dann kommt er es über oder so. Und sonst bin ich einfach da und höre mal, was er will. Und dann kann sein, dass es ganz konkret ist, hey du, ich habe daheim einen Aufpuff. Und ich weiss nicht mehr, wie aufräumen. Dann bin ich auch schon gut helfen aufräumen und habe einmal den ganzen Container nur mit leeren Flaschen gefüllt. Einfach, weil er ist einfach von Elend. Oder das andere ist einmal wieder den Kontakt herstellen mit der Herkunftsfamilie. Oder ein Besuch im Gefängnis. Also es geht eigentlich um da, was ist möglich. Oder eine Bewerbung schreiben, mit jemandem machen. Oder manchmal gibt es auch schauen, was gibt es für finanzielle Möglichkeiten. Es ist mehr so hinzuhören, was ist jetzt dran. Und oft ist es einfach auch ein Stück Zeit, die man verbringt. Sagen wir, das Breakout, das wir konkret machen. Sonst zwischendrin einfach sagen, wir machen den Ausflug. Wer will mitkommen? Heute ist Onkel Delfin, so heisst der Verein, oder? Delfin-Familie, der sponsert. Und jetzt sind eingeladen, mitzukommen. Mit dem Bus, irgendwo hin, entweder ins Kloster. Und wir sind schon in Bergen hoch. Oder Schiffli fahren, oder weiss nicht was. Und die dürfen Drogen konsumieren, aber bitte so diskret, dass ich es nicht mitbekomme. Und dann im Miteinander unterwegs sein, mal völlig weg von der Gasse, etwas anderes sehen, passiert oft auch etwas. Ich habe gerade letzte Woche einen Brief bekommen von einer, sie sagt, über die Breakouts hat sie einfach so wieder Motivation bekommen, so will sie nicht weiterleben.
Und hat aufgehört?
Die ist jetzt sauber, aber das war natürlich ein riesen Kampf. Die ist dann eine Weile bei uns im Kloster noch mitgelebt, sie ist mit ins Kinderlager gekommen, hat dann im Lutzenberg eine Therapie angefangen und ist von dort in eine Lehre gegangen und hat all die Sachen hier gemeistert. Und sie müssen wie selber zu meinem Punkt kommen, der Kollege, das ist wirklich ein Kollege, die Drogen, den verlasse ich. Weil der Kollege, wenn du in Problemen hinein bist, schlechte Gefühle, der kann einfach alles für den Moment einfach auf Distanz schicken, oder?
Also der Kollege Drogen.
Und bis jemand der kann sagen innerlich, und das ist ein falscher Kollege. An dem Punkt muss ein Süchtiger ja ein Stück weit selber kommen. Sonst nützt alle Druck und alle Zwang langfristig nichts, oder?
Ausnahmesituationen, die sind in der Drogenszene an der Tagesordnung gewesen.
Ich kann sich kaum vorstellen, der Platz war voll Süchtiger gewesen, da. Das Pavillon, wo wir jetzt drunter sitzen. Und dann hat jemand zu viel Drogen genommen, dann ist schon zu einer Atemlähmung gekommen. Und da hat es ein paar Mal gegeben. Und dann hast du halt zuerst so ein paar Ohrwatscheln gegeben. Wenn es nicht gegangen ist, hast du an der Brust gerubbelt. Und dann jemand blau geworden ist, ja, dann hast du einfach in die Nase reingeblasen, bis er wieder geschnauft hat. Und da hat es manchmal schon ulkige Begegnungen gegeben, ja.
Und manchmal hat man wahrscheinlich den Kampf verloren, oder?
Ich bin nie dabei gewesen, wo jemand verstickt ist, wo ich dabei gewesen bin. Also jedes Mal dort, wo ich dabei war, wenn jemand nicht gesehen worden ist, weil er in einem Gebüsch hineingelegen ist oder so, da ist eben einer, den ich auch beschreibe im Buch, der ist dann tot aufgefunden worden. Aber dort war niemand dabei gewesen, oder sie haben es gesehen und es war nicht gleich gewesen. Das hat es natürlich schon gegeben. Aber ich habe immer im rechten Moment die Sanität gehabt, oder sonst wieder können die Leute so retour holen, oder wie soll man sagen, ja.
Wie haben dann eigentlich die Drogensüchtigen auf sie reagiert, vor allem die, die sie nicht gekannt haben, die nicht gewusst haben, ah, das ist der Bruder Benno, der sich um uns kümmert? Ist der gelacht worden? Was will der da?
Nein, das ist verschieden, aber da hat natürlich der Leonard vor allem die grosse Arbeit gemacht. Er war ja der Erste und er mit seiner trockenen, sehr liebenswürdigen Art hat da, sie haben relativ schnell gesehen, das ist ein Mensch, der uns zulässt, der uns gerne hat, der für uns Hoffnung hat. Und es hat manchmal schon so komische Leute gesehen und da gibt es schon mal, dass Leute auch aggressiv auf uns reagieren. Wir haben auch schon eins an die Nase bekommen oder so. Aber das ist eher im Minimum, ja.
Also angegriffen worden?
Ja, da hat es auch schon gegeben, dass wir mal so ein Fusch ins Gesicht bekommen haben oder so.
Haut dann ein Franziskanermönch zurück?
Das Ziel ist eben, darum treffe ich manchmal zum Fighten. Ich gehe manchmal in einen Fight-Club und dort schlägeln wir einmal so Boxen. Und
man geht üben?
Ja, ja. Und das Ziel ist aber dort eben, dass wenn ich einen überkomme, einmal, dass ich, wenn wir im Fight-Club Freunde sind, immer denke, das ist ein Schlag von einem Freund, da kann man mit einem Lächeln begegnen. Also es geht letztlich darum, das, was Jesus sagt, wenn ihr in der Liebe rein seid, dann könnt ihr eins rechts überkommen, die linke auch noch anheben. Und ihr bleibt im Frieden. Das ist das Ziel. Ich habe bis jetzt noch nie Retour geschlagen. Auch wenn ich es vielleicht könnte. Aber das ist wirklich das Ziel, in dieser Gewaltlosigkeit rein zu bleiben.
Ein Franziskaner-Mönch, der also auch mal Schläge in Kauf nimmt. Der Bruder Benno, Streetworker in der Zürcher Drogenszene. Im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» erzählt er, wie seine Hilfe auf der Strasse konkret aussieht.
So unexpectedly, you came. It went without saying that you'd stay. We didn't betray our hearts, 'cause we both knew that we would fall apart. So naturally, you love us. So honestly, you smile. And dedication is the game we play. Two hearts collided, slip and slide. Quedamos un poco en la luna. Quedamos un poco aquí. Hey, you jumped to my life. I was prepared for another life. And dedication is the game we play. Two hearts collided, and I was slipping slide. Quedamos un poco. Un poco en la luna. Y vemos el mundo desde aquí. Desde aquí. So come on.
Gruppe Better World mit La Luna. Der Franziskanermönch Bruder Benno in Menschen und Horizonte da auf DRS 1. Es ist eine Welt voller Schattenseiten, aber auch voller Hoffnung und Überraschungen, wo der Bruder Benno seit Anfangs der 90er Jahre sich als Streetworker drin bewegt. In der Zürcher Drogenszene ist er Ansprechpartner für Süchtige, Prostituierte und für Kriminelle. Christine Schultes hat von ihm wissen, an wer sich seine Hilfe eigentlich richtet.
Es gibt ja auch noch die auf einer Drogenszene, die Drogen verkaufen, die vielleicht nicht einmal unbedingt abhängig sind. Sind diese Menschen auch das Ziel von ihrer Hilfe, von ihrem Ohr gewesen?
Ich glaube, ich bin einer, der nicht so, jetzt, ich habe genau den gar nicht retten oder so. Also es kann ja sein, wenn ich einfach mal da gesessen bin und gebettet habe, habe ich vielleicht jemanden so aufs Herz bekommen. Aber ob jemand dealt, ob jemand das Geld mit dem Drogenstrich verdient und mit dem Einbrechen, die Leute sind ja so wie in einem Karussell. Da kommst du gerne nicht dran an. Die Droge ist so wie eine Glocke. Und dann gibt es manchmal so wie eine Riss in dieser geschlossenen Hülle. Und wenn ich gerade an dem Riss bin, dann kann ich so wie reintreten zu dieser Person. Und dann gibt es eine Begegnung. Und da ist mir eigentlich egal, wenn so eine Begegnung geschenkt wird, weil du am richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist. Dann kann es eine Begegnung geben mit einem Zuhälter, mit einem Drogensüchtigen, mit einem Prostituierten, mit einem Millionär, mit einem normalen Familienvater. Eigentlich geht es mir um diese Begegnung. Und dort passiert dann etwas, wo irgendwo das Geheimnis von der Liebe aufleuchtet. Und das löst einen Prozess der Wandlung aus, wenn jemand in der Freiheit drin einstimmt. Also, darum habe ich nie so geplante Strategien oder jetzt gehen wir die retten oder so. Letztlich ist es Gott, der die Leute rettet oder immer dem würde sagen, reinholt in seine Liebe. Und hey, ich bin vielleicht der Hirtenhund, der mal rumspringt. Ja. Oder meistens auch selber mal gerettet werden.
Ich nehme an, Sie haben ja Leute zum Teil jahrelang gesehen, was mit denen passiert. Können Sie mir vielleicht von einem Beispiel erzählen, wo Sie wirklich lang begleitet haben? Und was ist denn aus dem Mensch, aus dieser Frau oder aus dem Mann geworden?
Das sind natürlich jene Geschichten, harmlose und weniger schlimme und ganz schlimme. Und eine der schlimmsten ist Doris. Da bin ich frisch auf Zürich gekommen, das ist schon Jahre her. Und die hat gerne nebenzu in einer WG, da hat sie ein fixer Zimmer gehabt, sie hat auch drinnen gehaust, hat wirklich gehaust. Und die Doris war so die durchgeknallteste Drogenhure, die ich gekannt habe. Und die habe ich immer wieder gesehen. Und dort habe ich auch als erstes sehr schmal habe ich meiner ehemaligen Freundin, die ist auch im Kloster, die Schwester Petra, einen Brief geschrieben, hey, bete für die Doris. Das ist ja unglaublich. Und die hat sozusagen den ersten Schutzengeldienst gemacht. Also, wir suchen inzwischen für jeden Süchtig, wenn er will, jemanden, der ein Jahr lang oder länger für ihn betet. Und die Doris, die habe ich erlebt, also wirklich auf dem Letten. Die habe ich dann erlebt auf der Langstrasse. Und immer wieder, weißt du, abstürzen, ist sie wieder bei uns gewesen. Und einmal kommt sie auch, Benno, hure sich, und ich mache den Zug, und kannst mir nicht helfen, aufräumen. Und hat also wirklich sträubste Geschichten mit deren erlebt. Und dann ist sie auch im Spital gewesen, nur das Visitenkärtchen von mir dabei, der Arzt läutet da und sagt, das ist Doris, ob ich nicht vorbeikäme, es ging ihr ganz schlecht, und sie hätte Benno gesagt. Dann bin ich vorbei, und dann Doris war dort nur noch am Röcheln, gewesen, hat Eiter rausgekommen und hat gesagt, ja Doris, hey, so wie es aussieht, langsam vor den Schöpfer treten. Hast du Angst? Nein. Ja, dann, ja, bist du bereit? Ja, weiss nicht. Und er hat gesagt, komm, wir beten noch. Und, ja, beten wir, dass du so viel Zeit überkommst, wie du noch brauchst. Oder? Dann haben wir da gebetet, dass Jesus barmherzig ist und so, oder? Er hat noch das Kreuzchen auf die Stirn gemacht, bin gegangen und dachte, ja, jetzt kommt ein Telefon für die Beerdigung. Und nichts gehört. Zwei, drei Wochen später sehe ich jemanden an der Langstrasse rumstressen, Drogen beschaffen, Sil geben, wieder gehen. Und dann, hey, das war doch Doris gewesen, oder? Und sehe sie wieder und ich, hey Doris! Und sie, ja, ich bin im Stress, oder? Und, hey, du solltest doch eigentlich irgendwo im Jenseits sein oder so, oder? Und sie, nein, weißt du, irgendwie bin ich plötzlich gesund geworden, Medikament, vielleicht Gebet oder weiss ich was. Dann habe ich etwas geklaut im Spital und haben sie mir rausgehört und jetzt, ja, ich bin jetzt im Stress, ich gehe jetzt etwas konsumieren. Und dann ich, oh Herr, was soll da? Irgendwo ist Finger drinnen oder wie auch immer. Jetzt tut die ja noch schlimmer wie vorher, oder? Und dann ist es so gekommen, hey, hör auf urteilen. Mach's wie nie, die Sonne und der Regen über die guten und die bösen scheinen. Ja. Und dann war ich nochmal am Sterben und nochmal in Depression, hat sich dann verliebt in einem Freier und einfach eine ganz strube Geschichte. Und dann ist sie zur Depression aus. Und vor etwa 2 Jahren habe ich die Frau getraut. Die ist jetzt super.
Also eine Kurate?
Ja, also Kurate, so ein ja. So, Segnung haben wir gemacht, so ein schönes Hochzeits bei uns auf der Insel Werd. Und wir haben immer noch Kontakt, haben wir gestern gerade ein SMS geschrieben, wir können bei ihr auf Besuch gehen und man sieht Spuren von dieser extremen Sucht, aber es ist jetzt eine Dame, eine Frau, die einfach eine Geschichte hat, die, wenn ich mir vorstelle, weil jetzt auch die in mir hinterlassen hat und so. Eigentlich eine hoffnungslose Geschichte. Und ich muss sagen, ganz konkret, hey, dank dieser Frau habe ich auch immer wieder zu meiner eigenen Hoffnung gefunden.
Ist das für Sie persönlich eine Niederlage, wenn jemand stirbt?
Nein, ich tue mich nicht so identifizieren, dass ich Gott bin und das Leben in der Hand habe. Ich begleite da. Ich bin auch der, der auch wieder da ist und gesagt, hey, du so, wie du lebst. Wir bereiten miteinander die Beerdigung vor. Also da frage ich denen, du, wie willst du beerdigen, kremiert werden, was willst du für Musik, hast du einen besonderen Wunsch oder Text und so. Und dann schreibe ich da manchmal auf mit denen. Und ich akzeptiere, dass ein Mensch stirbt. Wir haben alle das Todesurteil im Sack, auch sie, oder? Es ist einfach die Frage, wen und wie. Und je besser, dass man sich darauf vorbereitet, je nach uns dann auch einigermaßen gut raus. Und das kann ich akzeptieren. Die Ebene da, die materiell sichtbar, das ist eine Ebene, eine wichtige Dimension, wo sich vieles entscheidet. Aber ich lebe aus einer anderen Hoffnung.
Haben Sie eigentlich auch mal probiert zu erklären, warum die Menschen Drogen nehmen?
Ich glaube, das Thema Sucht ist so ein weites Gebiet. Da kann man so punktuelle Erklärungen geben. Eine Sucht ist, es braucht so wie einen Boden, dass überhaupt die giftige Pflanze von der Sucht, vor allem von einer groben Sucht, kann wachsen, da wird man nicht einfach so. Aber da hat's auf der einen Seite sind Opfergeschichten, die nicht versöhnt sind, Missbrauchsgeschichten, Einsamkeitsgeschichten, Heimgeschichten, Übergriff. Ja. Auf der anderen Seite ist auch der freie Wille von dem Opfer, wo zum Täter wird. Also Einbrüche, Überschreitungen von Grenzen, sich nichts sagen lassen, ein aufblasendes kleines Ego, wo so ein kleiner Gott möchte, so ein bisschen die Analphase riesig. Und das alles miteinander kann dann sozusagen der Boden von einer Sucht sein. Oder eben einfach die innere Leere, wo du mit einem Pulver wegmachen willst. Oder eine andere Erklärung ist einfach, Drogen vermittelt Freude. Die Leute wollen eigentlich Freude, wollen glücklich sein. Und Glück ist eigentlich von mir her gesehen ein Nebengeschenk vom richtigen Lebensweg. Du kommst du nebenbei noch über. Und wenn du das Glück direkt anstrebst, dann kannst du zu einer Sucht führen. Ob Drogen, ob Alkohol, ob Fernsehen, ob Sexualität, ob Sucht hat so viele verschiedene Gesichter. Und immer dann gleich wieder sagen, Sucht ist vielleicht auch für viele Seelen ein Weg, auch zu sich selber, zu einer, ja, so ist es, zu einem Eingestehen, ja, ich mache auch Fehler. Ich weiß es nicht. Für mich sucht das Geheimnis so wie die Sehnsucht nach Gott. Ja, sie sind so nah nebeneinander, binnen und ist gleich nicht das Gleiche.
Thank you.
Sie hören das «Menschen und Horizonte» auf DRS 1. Wir sind zu Gast in der speziellen Welt vom Franziskanermönch Bruder Benno. Der 42-jährige Seelsorger und Streetworker hat sich den gelebten Glauben aufs Banner geschrieben. Für ihn passiert Glauben nicht nur hinter den Mauern vom Kloster Werth bei Stein am Rhein, wo er daheim ist. Nein, er arbeitet mit grossem Engagement in der Zürcher Drogenszene. Christine Schultes hat ihn im Zürcher Platzspitzpark in der ehemaligen Drogenhölle getroffen und ihn gefragt, ob er selber, vielleicht durch seine Arbeit, auch schon direkt mit Drogen in Kontakt gekommen ist.
Ich habe nie härtere Drogen probiert. Ich habe in meinen wilden Jahren, um 17, 18, auch mal an einem Joint gezogen. Aber ist dann relativ bald ist einer mit LSD. Da gesagt, 12, 24 Stunden wegfliegen und dann habe ich den Trip in der Hand gehabt. Und dort habe ich die Stimme von meinem Schutzengel, sag jetzt so. Einfach, das ist so ein inneres Wissen, was gut und nicht gut ist. Es war einfach so, hey, Beno, lass Finger von dem, du hast etwas Besseres im Leben. Und da habe ich das Zeug nie mehr angelangt. Und ich bin auch froh um den Impuls, um Licht, von dem, das sehr liebevoll auch nicht mit Verbot, sondern einfach in Freiheit. Und ich habe dann das Zeug nie mehr, ich habe schon mal noch einen zu viel getrunken oder so, aber ich habe nie die Erfahrung von harten Drogen gemacht. Zum Glück.
Sie kommen vor allem dann in längeren Gesprächen dann auch zum Teil auf den Glauben zu reden, haben Sie erzählt. Wie ist es dann bei Menschen, die vielleicht einen anderen Glauben haben, Muslime oder ein Buddhist oder Menschen, die gar keinen Glauben haben?
Für mich ist Glauben zuerst einmal ein Geschenk vom Geheimnis von Gott. Also Gott leitet den Glauben in die Seelenfamilie oder in die Seelen den Glauben an Jesus, den Glauben, dass man auch mit der Maria zu Jesus kann, den Glauben, dass Muhammed der Prophet ist oder dass der Glaube der Buddha dein Weg ist. Da respektiere ich mal die Freiheit von jedem, seinem Glauben. Wir haben auch das Gesetz der Glaubensfreiheit. Und dann, ich kenne eigentlich alle Glaubenstraditionen und ich weiß jedes Glaubenssystem, auch katholisch, im Wesen inne etwas unkostbares, aber es hat auch Schattenseiten. Und ich sage immer, die Schattenseiten sind in jedem System, jedem Glaubenssystem, auch im buddhistischen Glaubenssystem wird Schattenseiten an, die kenne ich nicht, oder? Aber der hat sicher auch. Also, und sonst, aber die Schattenseiten sind genau zur Prüfung, zum Wachstum von deiner Hingabe, der Liebe. Also dass das Wesen sozusagen besser vorkommt. Kannst du an diesen Schattenseiten wachsen. Und solange du vom Schatten davor rennst, ist übrigens ein Suchtmuster, man will ja keine Probleme, man möchte sich nicht mit Problemen auseinandersetzen, man nimmt Drogen und sind Probleme weg, oder? Aber der Schatten wird dann umso grösser und tragischer.
Aber es ist ja bekannt, dass eben Andersgläubige, jetzt zum Beispiel Muslime, auch auf dem Letten gewesen sind. Haben Sie mit ihnen über den Islam geredet? Oder einfach über Gott? Egal jetzt von welcher Religion.
Ich bin ja nicht einer, der jetzt gerade das Thema sofort auf Gott lenkt. Ja? Also wenn es von innen herkommt, schon. Und ich habe auch bei Gefängnisseelsorge und da habe ich einen Großteil Muslim. Und da kenne ich die Tradition, habe einen tiefen Respekt vor denen. Wenn sie möchten beten, habe ich auch in ihren Formen probiert zu beten. Ich sage dann aber schon, du lieber Gott, ich bin eigentlich ein Christ, aber er möchte jetzt so. Und
also Sie kennen auch islamische Gebete?
Ja, so das Bismillahi Rahman, Hirachim kann ich schon sagen, wie auch die Gebete am Lernen. Ich finde es einen riesigen Gebetsschatz, wo die verschiedenen Religionen haben. Nur, eben, bei einem Süchtigen ist nicht in erster Linie die Frage der Religion, schon auch. Hey, aber es muss ja geerdet werden, oder? Die Suchtverlagerung von Sucht auf religiösen Jesus-Junkie oder so, ist meistens langfristig ein gefährlicher Weg. Ich habe viel auch so Drogenkreuzchen gemacht. Dann sind sie zu mir gekommen, hey Beno, ich möchte ein Drogenkreuzchen und ein Segen, oder? Und dann ist auch ein Muslim gekommen, hey du, ich bin Muslim, ich kann kein Kreuzchen anlegen, oder? Ja, und was kannst du denn anlegen? Ja, den Namen Allahs, oder? Habe ich aus Draht Allah, habe ich dann geschrieben. Und der ist dann mit dem Allah-Zeichen mit einem Segen davon gelaufen. Also da habe ich, glaube ich, genug Respekt.
Neben den Drogensüchtigen, die verzweifelt sind, sind sie auch die Familienmitglieder. Sie haben vorher gesagt, sie haben zum Teil so ein bisschen sogenannte Familienzusammenführungen gemacht. Haben sie auch Familienangehörige betreut?
Es ist ja, gerade wenn dein Kind süchtig wird, da läuft in dir so viel ab. Erstens erfahrt man es oft sehr spät, man will es ja nicht wahrhaben. Und man verurteilt sich selber, was habe ich falsch gemacht, hätte ich doch und so weiter. Und dann geht es darum, mit denen zu schauen, hey, dass sie lernen, es ist jetzt so und es gibt Vergebung. Manchmal kann man sich noch entschuldigen oder sagen, okay, wir machen einen Neuanfang. Das ist auch individuell, je nachdem, was möglich ist. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, Therapeutin. Im Systemstellen haben wir das manchmal auch angeschaut. Wo kann man einlassen, wo muss man auch Grenzen setzen, wo muss man lernen, Hirt werden. Und einfach aushalten, dass er auf dem Aff ist und zittert und fröschelt und um Geld winselt, weil er wieder Geld für Drogen will, weil er sich nicht mehr aushaltet. Und das ist, je näher das du bist, je schwieriger ist es ja. Und Sucht hat manchmal auch mit Ablösungsproblematiken zu tun. Das ist so eine komplexe Geschichte.
Hat es dann auch schon den Fall gegeben, dass Sie bei einer Familie müssen vorbeigehen und sagen, Ihr Kind ist gestorben an den Drogen?
Einmal war es konkret. Ich habe natürlich viel auch im Nachhinein, wenn jemand gestorben ist, für Beerdigung und so. Aber einmal war es konkret, da ist auch einer an einer Überdosis gestorben. Den ich noch betreut habe, der hatte auch ein Visitenkärtchen gehabt, die Polizei hat ihn gefunden, den mussten wir identifizieren, das war ziemlich das war etwas Unheimliches gewesen. In diesen sterilen Tischinnen, Chromstalltisch mit der Polizei, die sehr nett und korrekt waren, und dann haben sie mir gesagt, ob ich nicht mitkomme, um den Vater zu informieren. Und das war schon schlimm gewesen, der hat richtig geschrauen vor Schmerz. Als er uns gesehen hat, an der Tür, war ihm eigentlich klar gewesen, und dann nur noch ist mein Sohn und dann ist einfach nur noch und der hat schon irgendwo, es ist dann, wenn jemand tot ist, ist einfach tot, der ist nicht mehr da, es gibt nichts mehr gut zu machen, es gibt nichts mehr zu hoffen auf dieser Welt, im Jenseits, oh je, wie es dort ist, aber wenn es da schon so schlimm gegangen ist, ist das einmal doppelt schwer und das sind ja meistens auch oft auch Familiengeschichten, die wenig Hoffnung haben über die sichtbare Welt raus. Der Glaube ist halt auch, Leute, die einen Glauben gesund praktizieren, die haben Familienbezug, die haben Freunde, die pflegen Hobbys, die gehen der Arbeit nach, die pflegen Spiritualität und die sind ganz anders geschützt vor einer Sucht. Oder die geben so den Boden für eine Sucht viel weniger. Es gibt auch in gläubigen Kreisen. Ich habe auch Mitbrüder, die süchtig waren, erlebt. Oder?
Probiert dann so ein Vater vielleicht auch Kontakt zu ihnen überzukommen, um zu erfahren, was der Sohn vielleicht in letzter Zeit noch gemacht hat. Wie so ein bisschen Informationen, ein Stück Leben von dem Sohn mitbekommen.
Ja, wir reden dann halt schon und erzählen, was ich weiss, was ich erlebt habe. Und viel bin ich ja auch nur punktuell diesen Leuten begegnet. Mal am Blattspitze, mal Langstrasse, mal im Zug. Und manchmal gibt es auch Zeiten, wo ich mit jemandem länger zusammen war. Aber von denen, wo ich länger zusammen war, habe ich bis jetzt, außer die, die ich gerade bewusst auf den Tod begleitet habe, habe ich nie jetzt, dass so eine Geschichte so rausgerissen worden ist. Außer die, die ich erzählt habe. Aber das waren so punktuelle Begegnungen gewesen. Hast du den Zug gemacht in Therapie? Ist von der Therapie auf, mit null Drogen retour, hat es einen Knall gesetzt und es war eine Überdosis gewesen. Das ist eben Gefahr. Darum bin ich auch sehr vorsichtig geworden, einfach den Leuten zu sagen, hör auf Drogen nehmen. Weil der Entscheid, aufhören Drogen zu nehmen, muss entscheiden sein, ich bin bereit, die nächsten zwei Jahre zu leiden. Wirklich zu leiden, an mir zu arbeiten. Und weil wenn sie rückfällig werden und nicht mehr gewöhnt sind an Drogen, ist halt schon eine kleine Dosis lebensgefährlich.
Der Drogenfachmann und Franziskanermönch Bruder Benno. Im letzten Teil von «Menschen und Horizonte» verratet er, was er von der Zürcher Drogenpolitik hält und wie er sich den Umgang mit Süchtigen würde wünschen.
There are days I feel so old as the years go rushing by. Did I do the things I wanted on the highway of my life? Yes, I hope my angel's with me. Every road I walk along, and when my life is done tomorrow, I'll be an angel for someone.
like the devil's back on earth now. Are we really bound to fall? Yes, I hold my angels with me. Done tomorrow, I'll be an angel for someone. Sometimes I lose my spirit. I know my angels with me. Every road I walk along. When my life is done tomorrow, I'll be an angel for someone. Tomorrow, I'll be an angel for someone.
Der Seis mit der Doris Ackermann und dem Brent Meyer. I'll be an angel for someone. Für jemand werde ich ein Engel sein. Und ein Engel, das ist ja für manch einen oder eine der Bruder Benno Kehl. Andere wiederum findet, er sei einfach ein Unikum. Er sagt halt gern, was er denkt, durchaus auch schonungslos. Gelernt hat er, wie schon gesagt, Schreiner, dann hat er Theologie und Psychologie studiert, ist jetzt der Diakon und seit 6 Jahren Leiter vom Franziskanerkonvent bei Stein am Rhein. Vor 2 Jahren hat er auch eine Stiftung gegründet, Stiftung Zuflucht, die anständigen Wohnraum anbietet. Und obwohl es die offene Drogenszene im Stadtbild von Zürich nicht mehr gibt, die Arbeit, die geht dem Bruder Benno offensichtlich nicht aus. Seine Arbeit als Streetworker ist einmal immer noch gefragt.
Wenn man die Augen zumacht, gibt es keine offene Drogenszene mehr. Aber jetzt, wo wir hier gesessen sind für das Radiointerview, sind gerade 3 und haben einen riesen Joint gebrüllt. Das ist natürlich kein Drogenhaschisch, oder? Aber es ist natürlich eine Droge wie auch Alkohol. Haschisch ist eine illegale Droge. Alle, die länger wie ein Jahr haschen, sind rein statistisch auch mit härteren Drogen konfrontiert worden. Das heisst noch nicht, dass sie es genommen haben, aber konfrontiert. Und also, wenn du die Augen nicht gerade zuhebst, es ist immer noch eine gewisse offene Szene, aber ich glaube, da müssen wir und dürfen wir auch nicht ganz wollen aus dem... Es ist ein Thema, das unsere Konsumgesellschaft beschäftigt. Also wir sind eine Suchtgesellschaft, wir suchen ja nach Sinn. Oder? Und da gehört halt auch, von mir her, gehört auch zum öffentlichen Bild, dass es Menschen gibt, die einen anderen Lebensweg gewählt haben. Und dass man denen ein Stück weit Raum gibt, Respekt, sie auch gewisse Grenzen setzt, das ist auch richtig, da muss ich der Polizei ein Kränzchen winden. Meistens, wenn ich so sehe, gehen sie konsequent und korrekt mit denen um oder auch SIP oder so. Also da macht natürlich die Stadt Zürich von mir her gesehen sehr gute Drogenpolitik, oder? Um das im, wie soll man sagen, klein zu behalten. Aber ganz verschwunden, würde ich sagen, ist jetzt ein bisschen übertrieben.
Was haben Sie eigentlich für ein Verhältnis zu der Polizei oder der Polizei zu Ihnen?
Polizei zu mir weiss ich nicht. Ich schätze an für sich ihren Dienst sehr. Bin froh, gibt es, sonst werden Katastrophen. Auf der anderen Seite bin ich froh, habe ich eine andere Berufung.
Also wenn wir jetzt gerade daran denken, an die Zwangsräumungen von beiden offenen grossen Szenen, haben Sie vielleicht auch mal mit der städtischen Drogenpolitik gehadert?
Es war nötig. Also von mir her gesehen, es war absolute Katastrophe. Das ist rein hygienisch, gesundheitlich, kriminell. Von einem Ansehen, von einem Land, das ist einfach nicht gegangen. So etwas. Und da ist einfach ein riesen Ding. Man war überfordert. Und man hat das Grund, Es war natürlich tragisch. Ich kann mich erinnern, wenn die Polizei kam, ist es so wie ein Wurm. Die ganze Szene ist einmal so über die Brücke hinten durch und die Polizei hinten rein. Und es ist so unmöglich gewesen.
Und auf der anderen Seite wieder kommen.
Ja, auf der anderen Seite. Und dass wir da nicht mehr haben, also ich glaube, da sind sogar alle dankbar. Sogar die Süchtigen.
Haben Sie denn einen Wunsch, wie das mit den Drogensüchtigen heute umgeht? Macht man es richtig, jetzt so von der Politik her?
Ob man es richtig macht, kann ich nicht sagen. Weil ich sage immer, wenn es mit einem Süchtigen auf den Weg geht, da gibt es kein richtig und falsch. Also, du kannst schon ganz Falsches machen, indem du eben zum Beispiel selber mit denen konsumierst, oder? Und es ist nicht immer richtig völlige Härte. Aber ich habe das Gefühl, man sucht in der Stadt Zürich einen pragmatischen Weg. Vielleicht akzeptiert man es zu schnell, dass sie süchtig sind. Also, dass, wenn es dann einmal im Meti-Programm und Sozialwohnung und Drogenzimmerli und so versorgt sind, aus den Augen, aus dem Sinn, lassen wir es süchtig rein. Und dass man die Hoffnung aufgibt, dass ein Mensch auch in der Sucht noch das Potenzial in sich hineinträgt für eine Änderung.
Also ganz abstinent zu werden?
Das habe ich nicht gesagt. Eine Veränderung, wie auch immer die mag aussehen, aber Co-Abhängigkeit vielleicht von einem System, das sagt, okay, wir suchen pragmatische Lösungen, wir haben das schön geordnet im Sozial und. Und dass dann die Leute sozusagen einfach als Süchtige ein bisschen versorgt sind. Und dass man aufgehört hat, hoffen und mit ihnen weiter weggehen. Das ist vielleicht manchmal Gefahr von dieser sehr liberalen Politik, wo das andere Extrem, wo gerne nichts mehr und alles müssen in den Zug und weiss nicht, geht ja auch nicht. Für mich ist es schwierig, einerseits anzunehmen, sie zu respektieren, mit denen aus Methadon und so weiter, einfach was halt auch medizinisch möglich ist, sagen, ja, das nehmen wir. Und gleichzeitig die Hoffnung, immer wieder zu behalten, hey, eigentlich wärst du ein Mensch, der frei leben könnte, ohne dass du jeden Tag musst du das Meti holen oder jeden Tag ins Drogenabgabe oder zwischendrin abstürzen. Die Hoffnung immer wieder zu behalten. Und das ist manchmal noch schwierig, auch rein aus politischer Sicht, glaube ich.
Haben Sie selber auch schon mal den Battle anrühren? Ich habe genug, ich halte es nicht mehr aus, ich kann die Bilder nicht mehr sehen oder ich brauche zumindest eine Auszeit?
Auszeiten nehme ich mir ganz bewusst zwischendrin. Ich denke, das Exerzitien oder jetzt auch, ist natürlich eine andere Arbeit, meine Afrika-Arbeit, da ziemlich grosse Afrika-Projekte inzwischen, ein Stausee sind wir am Planen, da bin ich auch raus, einfach in einem anderen Milieu. Und dann habe ich die Auszeit, ich lebe in einem Kloster. Also auch dort bin ich ja nicht immer auf der Drogenszene. Ich habe bis jetzt nie das Gefühl gehabt, es ist dran zum Aufhören. Und gleich jetzt mit dem Buch, das hat mir recht geholfen. Für mich ist immer so, das Buch ist auch so wie ein Ordnen, ein Abschliessen von einem Lebensabschnitt. Ich bin noch froh, habe ich das gemacht. Ich kann jederzeit weitermachen in der Gassenarbeit. Ich freue mich auch immer wieder, die Menschen zu sehen. Aber es ist so wie, ich bin jetzt wie auch offen, wach und Neues weiter.
Sie haben jetzt gerade erwähnt, zum Beispiel das Staudammprojekt in Burkina Faso. Was steht sonst denn noch an, abgesehen von der Arbeit als Streetworker?
Das eine ist die Gassenarbeit mit der Stiftung Zuflucht. Da haben wir ein Haus in Zürich, da sind wir, wo wir auch mit Menschen am Rand ein bisschen arbeiten. Das ist noch schwierig, auch von politischer Seite, dass man da einen guten Weg findet. Da muss ja auch irgendwo ins Ortsbild reinpassen. Und das ist die Stiftung Zuflucht und der Verein Delfin-Familie, das ist die Gassenarbeit. Und das andere ist mehr die Afrika-Projekte, Missionsarbeit, das sind Tautropfen und Staudamm-Projekte. Und das andere ist noch, ich bin Leiter vom Kloster auf der Insel Werd. Und dort als Seelsorger mache ich auch Trauungen und Taufen und so Sachen. Also ich habe das Gefühl, es langt.
Sie sind gerade aus der Türkei zurückgekommen. Was haben Sie dort gemacht?
In dieser ganzen Sache um den Staudamm habe ich eine ganz lustige Geschichte erlebt. Es hat ein Scheich gehört, dass ein Franziskaner mit nichts im Sack einen Staudamm will bauen in einem Gebiet, wo es auch einen Haufen Muslime hat. Dann ist der bei uns auf Besuch und hat das ein interreligiöses Treffen gegeben, als eine Art Pendant zum Franziskus vor 800 Jahren beim Sultan. Und der Franziskus hat dann dem Sultan gesagt, hey, Gott allmächtig, haben wir den gleich, aber er ist Mensch geworden im Jesus und für das gehe ich durchs Feuer. Dann hat er ein grosses Feuer gemacht und hat durch das Feuer, Sultan hat das Feuer löschen lassen. Und dann, wo der Scheich da war, hat er erzählt über den Islam, über den Sufismus und so, und das war sehr gut gewesen. Und ich habe dann ein grosses Feuer gemacht, Kubik Holz verbrennt, ausgerechnet und gesagt, du, vor 800 Jahren hat Franziskus durchs Feuer. Heute ist der Glaube Islam und Christentum, da möchte ich nicht um einen Beweis durchs Feuer gehen, sondern wer möchte aus Respekt vor der anderen Religion, ich habe ihn ein bisschen vorbereitet, ich mache auch Feuerläufe, sind wir durchs Feuer gelaufen. Das ist eben auch ein von diesen Muslimen mit mir zusammen durchs Feuer gegangen.
Wer hat sich die Füße verbrannt?
Eigentlich niemand. Ein Drogensüchtiger hat sich die Füße ein bisschen verbrannt. Man sagt, man verbrennt sich die Füße eigentlich entweder, weil du aus dem Ego durchgehst, etwas willst beweisen, Mutprobe, die verbrennen sich die Füße. Leute, die süchtig sind, die stehen nicht am Boden, oder? Und Leute, die religiös abgespaced sind. Die drei sind gefördert. Die anderen können aufs Herz hören, wenn es gut vorbereitet ist, und dann kannst du durch die Gluten gehen. Und da hat dann etwas ausgelöst in diesen Kreisen, und dann bin ich eben beim Sultan eingeladen, in türkisch Zypern, von der Naqshbandi, bin ich beim Sultan gewesen, und das war für mich schon eine spezielle Begegnung gewesen. Es war köstlich, ich war dann auch beim Sultan eingeladen und er hat meine Hand genommen und gesagt, hey, du bist jetzt mein Enkelsohn, du bist adoptiert, da ist Stempel von Mohammed drauf. Oder? Und dann habe ich gesagt, und ich bin eben Franziskaner und er ist mein Großvater. Und falls ich nicht die ganze gleiche Theologie, falls ich falsch bin, kann er meinen Himmel suchen. Aber falls ihm sein Glaube falsch ist, dann schaue ich, dass ich ihn im Himmel suche. Und das hat einfach, seit dieser Reise, ist für mich der Islam zum Freund geworden. Ja, und so bin ich retourgekommen und jetzt sage ich am liebsten auch ein bisschen Muslim, das heisst Gott hingegeben. Ich nicht ganz die gleiche Theologie, aber ich habe hier neue Freunde gefunden und jetzt nicht nur Kirche auf der Erde als Gotteshaus, sondern auch Moschee.
Wenn aus einem Franziskanermönch auch ein bisschen ein Muslim wird, das ist der Franziskanermönch Bruder Benno Kehl gewesen, im Gespräch mit der Christine Schultes. Wie gehört, der Bruder Benno Kehl hat erst gerade ein Buch über seine Arbeit als Gassenarbeiter geschrieben. Das heisst, Gott ist gratis, aber nicht umsonst. Ein franziskanischer Streetworker unterwegs. Erschienen ist es im Verlag Diederichs Gelbe Reihe. Und falls Sie möchten sehen, wie der Bruder Benno aussieht, wir haben das Foto von ihm auf unserer Internetseite drs1.ch.
Sie hörten einen Podcast von DRS1.